Ja, ich hab's vergessen, wieso vieles,
Kennst du
aber.
noch East 17 eigentlich?
Wie kommst du jetzt gerade drauf?
Oder East 17?
Ost 17. Aus Bautzen.
Genau.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 17, ich meine 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Ich habe mich gerade versprochen.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Und wahrscheinlich war es ein freudscher Versprecher, denn heute geht's ja mal nicht um ein Spiel oder ein Film oder um den Amiga, aber auch doch irgendwie, oder? Von allem so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen. Also auf jeden Fall führen wir heute ein Format fort, um das es ja schon so eine ganze Weile ziemlich still geworden ist.
Ja, leider.
Und zwar unser allseits beliebtes Behind-the-Screens-Format. In dem haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder über Themen gesprochen, die sich eher hinter den großen Spielen abspielen. Über Studios haben wir gesprochen, Ocean zum Beispiel, über Psygnosis, über Epic Games. Aber wir haben auch über Konsolen gesprochen, wie das Super Nintendo.
Naja, das war aber auch ehrlich gesagt nur das eine Mal, dass wir über Konsolen gesprochen haben.
Ja, gut. Sag das doch nicht so laut.
Ich warte immer noch auf meine Mega Drive-Folge.
Die kriegst du.
Sehr gut.
Aber heute haben wir uns mal wieder ein Studio ausgesucht. Und zwar eines, das neben Ocean oder Psygnosis zu den ganz Großen dieser Zeit gehört. Denn es geht um
Team 17. Oder mittlerweile, glaube ich, habe ich es ganz gut drauf und sage auch Team 17. Tobi, wir haben eben gerade in der Vorbesprechung ja schon kurz drüber gequatscht. Du bist mittlerweile auch Team 17, oder? Und nicht mehr Team 17.
Ich bin geheilt, ja. Nachdem ich mich nun eine Weile mit dem Studio beschäftigt habe, fällt es mir wirklich sehr schwer, Team 17 auszusprechen. Das klingt wirklich falsch. Vorher war es noch so ein Mischmasch aus kindlicher Verklärtheit und Nostalgie. Aber nein, ich bin jetzt offiziell im Team 17.
Ja, mal gucken. Bei mir ist es noch so ein bisschen Mischmasch. Ich finde es immer noch völlig okay, Team 17 zu sagen.
Ja, mach das doch. Also probier's aus, wie es dir besser passt.
Ich mach einfach, wie ich Bock habe. Mhm. Aber wie immer werfen wir erstmal einen Blick zurück, nämlich auf die Zeit, in der wir uns bewegen. Denn die frühen 90er und auch die Zeit davor, also die 80er, haha, Überraschung, waren schon sehr prägend für die Entstehung von Team 17. Ha, guck, Team 17. Mhm. Team 17. Und die stehen damit auch so ein bisschen für die Zeit des technologischen wie auch kulturellen Umbruchs. Oh, das ist jetzt, machen wir schon ein Fass auf.
Naja, ja, aber ist ja so, ne? Auf technologischer Ebene befinden wir uns da in so einer Übergangsphase, in der moderne 16-Bit-Systeme immer populärer geworden sind und die 8-Bit-Systeme nach und nach abgelöst wurden. Für Computer- und Videospiele hat das bedeutet, erstens ein großer Qualitätssprung, was so Grafik und Sound angeht, aber auch die Art und Weise, wie Spiele so produziert und vertrieben wurden, hat sich ja von da an schon grundlegend irgendwie verändert, ne?
Ja, hast du recht. Und das war ja auch eine Zeit, in der Konsolen wie das NES und das Atari 2600 ein bisschen von den Heimcomputern abgelöst wurden. Zumindest in unseren Breitengraden, also hier in Europa vor allen Dingen.
Ja, zumindest haben sie ganz gute Gesellschaft bekommen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der C64 hatte ja vorher schon einiges losgetreten und das wurde jetzt fortgesetzt mit den moderneren Computern wie dem Amiga oder, hier Grüße an Sebo, dem Atari ST. Wodurch diese Systeme auch für die Entwicklung von Spielen natürlich immer wichtiger wurden, also die 16-Bit-Systeme, die Heimcomputer. Und das hat sich natürlich auch auf die ohnehin schon sehr starke und präsente englische Szene von Indie-Entwicklern ausgewirkt, die sich dann ja auf diesen 16-Bit-Systemen natürlich ausgetobt haben.
Ja, und da muss man vielleicht auch so einen kleinen Abstecher machen in die Jahre zuvor, also in die 80er, in denen es in England ja so einen regelrechten Heimcomputer-Boom gegeben hat. Es erschienen da Computer wie der BBC Micro, das war 1981, der ZX Spectrum 1982 oder der Amstrad CPC 1984. Und diese britischen Systeme waren zum einen bezahlbar und zum anderen zugänglich bzw. programmiererfreundlich. Mhm. Sie teilweise schon Basic-Interpreter eingebaut hatten, wie ja auch der C64, sodass dann Hobbyentwickler schnell auch mal eigene Software und Spiele programmieren konnten. Und jetzt holen wir noch ein bisschen weiter aus, denn es war tatsächlich so, dass in England in dieser Zeit eine recht hohe Arbeitslosenquote geherrscht hat, weshalb es zum Beispiel auch seitens der Regierung, in Person von Maggie Thatcher in dem Fall, ein finanzielles Förderungsprogramm für Gründer und Selbstständige gab.
Oh, die sogenannte Ich-AG.
Genau, so könnte man sagen, um diese Menschen wieder schnell in Arbeit zu kriegen und die englische Wirtschaft damit wieder so ein bisschen anzukurbeln. Und diese vielen Hobbyentwickler, die hauptsächlich von zu Hause gearbeitet haben und deswegen auch Bedroom-Coder genannt wurden, schlossen sich dann ja an vielen Orten in England zu Teams zusammen. Und so entstanden damals aus dieser Indie-Szene überall in England viele kleine Firmen und Studios, die ihre Arbeiten dann hauptsächlich über Shareware oder Coverdiscs von Magazinen vertrieben haben. Die Your Sinclair oder die Amiga Format oder Format werden hier zum Beispiel zu nennen.
Auf die kommen wir später nochmal kurz.
Ja, teilweise wurden Programme und Spiele aber auch direkt im Eigenvertrieb in Umlauf gebracht.
Ja, man war ja inzwischen untereinander auch gut vernetzt, immer besser vernetzt. Und viele der jungen Entwickler waren ja auch schon lange Teil der Demoszene, kannten sich in den Cracker-Gruppen gut aus. Und aus dieser Szene, den Bedroom-Codern, den Crackern und diesem ganzen Konglomerat an Menschen, da entstanden in dieser Zeit, wie du eben gerade schon ganz richtig gesagt hast, viele Firmen, die in den kommenden Jahren mitunter sehr erfolgreich waren. Wir haben Psygnosis besprochen, Bullfrog steht noch aus, Ocean haben wir besprochen, Codemasters, Gremlin, DMA Design, die Bitmap Brothers, Digital Illusion oder Sensible Software. Und viele davon, um nicht zu sagen, die meisten, gibt es heutzutage nicht mehr oder zumindest nicht mehr unter ihrem ursprünglichen Namen. Und da ist das Team, das Studio, über das wir heute sprechen, die große Ausnahme, denn die gibt's eben noch, Team 17.
Ja, und das ist schon bemerkenswert, wie viele dieser legendären Studios da in England damals entstanden sind. Aber die Leute hatten wahrscheinlich auch einfach Bock auf was Eigenes. So außerhalb von Europa war man ja mit Atari, Nintendo oder Sega ja ganz gut versorgt. Da wirkt es ja fast schon so, als wären diese drei Großen vielleicht sogar gar nicht so unschuldig an diesem Boom in England. Auch krass, wie viele dieser Studios im Laufe der Zeit dann auch wieder verschwunden oder zumindest in anderen Unternehmen aufgegangen sind und das Team 17 ja bis heute existiert. Also die scheinen durchaus irgendwas richtig gemacht zu haben. Und wahrscheinlich könnte man das Sie auch durch einen Namen ersetzen, nämlich durch Martin Brown, der vielleicht nicht alleine für den Erfolg von Team 17 verantwortlich war, den man aber dennoch so als wichtigsten Kopf oder ja, so eine Art Mastermind hier verstehen kann. Wir klären gleich noch auf, welche Rolle der Martin in der Geschichte von Team 17 konkret gespielt hat, möchten an dieser Stelle aber schon mal erwähnen, dass der gute Mann leider im letzten Jahr viel zu früh im Alter von nur 57 Jahren verstorben ist.
Ja, du hattest ja in unserer, beziehungsweise vor unserer Folge über Body Blows, hattest du ja noch Kontakt mit ihm, ne, und konntest ihm noch ein paar Fragen stellen.
Ja, das war tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe da gerade nochmal reingeguckt. Wenn du dann so einen Chatverlauf liest, der so ganz munter hin und her gespielt wurde und ich glaube, es war dann so ein gutes halbes Jahr danach, in dem er dann gestorben ist. Ja, war schon irgendwie ein bisschen bedrückend, obwohl ich ihn natürlich überhaupt nicht kannte. Aber ja, war schon ein bisschen seltsam.
Ist nochmal was anderes, wenn man wirklich Kontakt mit so jemandem hatte, ne? Und ja, relativ schon. Kurz danach.
Ja, ja, schon. Und wir sind ja auch so verblieben. So, wir sprechen nochmal. Das war so ein bisschen offenes Ende. Wir haben dann es ja leider für unsere Buddy Blows Folge nicht mehr geschafft, noch einen Einspieler zu bekommen oder uns auch wirklich zu unterhalten, aber hatten das so ein bisschen aufgeschoben und ja, schade.
Ja, sehr schade. Widmen wir uns jetzt aber, bevor wir nochmal zu Martin kommen, erstmal einem anderen Mann, der zumindest für die Vorgeschichte von Team 17 eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Die Rede ist hier von Michael Robinson. Und der hat ab 1987 in England, genauer gesagt in Wakefield, eine Einzelhandelskette für Computer geführt namens Microbyte. Mhm. Und das kann man sich grob so vorstellen, wer so in unserem Alter ist, das war so wie Phobis oder Escom damals hier bei uns.
Ja.
Nebenbei hatte er aber noch ein anderes Business, quasi ein zweites Standbein. Der kaufte nämlich Software und Spiele von jungen talentierten Entwicklern und vertrieb diese anschließend unter seinem eigenen Label, das hieß 17-Bit Software.
17.
Eine Koinzidenz. Und das kam auf Compilations, als Beilage in Zeitschriften und teilweise auch im Direktvertrieb in seinen Filialen. Eines der bekanntesten Spiele dieser Art war zum Beispiel Parachute Joust für den Amiga aus dem Jahr 1990. Das könnte man vielleicht kennen. Ich würde aber mal sagen, muss man nicht, weil bis zur Recherche kannte ich es nicht.
Nee, Ich kannte es auch nicht, zumindest nicht namentlich. Ich habe dann mal nachgegoogelt und bei YouTube ein bisschen geschaut. Mhm. Ich habe das dann doch schon mal gesehen. Das ist halt so ein Fallschirmspringer, der ja durch die Luft fällt. Ist, glaube ich, ein Bild, was man vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben kann. Aber wie gesagt, man muss es nicht.
Würde ich auch so sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Martin Brown. Der arbeitete damals nämlich bei Microbyte und hat nebenbei auch Spiele entwickelt. Hatte zudem auch ziemlich gute Kontakte in die Demoszene, die damals rasant gewachsen ist, und war ja dementsprechend sehr gut vernetzt. Und für Robinsons besagtes zweites Standbein war das natürlich sehr nützlich. Denn durch Martins Kontakte in die besagte Szene war stets für Nachschub an weiteren Spielen für den Vertrieb gesorgt.
Praktisch eigentlich, ne?
Auf jeden Fall. Und so kam es dann, dass Martin inzwischen auch bei 17-Bit eine sehr wichtige Rolle ausfüllte. Er war es dann auch, der Kontakt zu einem gewissen Andreas Tadic aufgenommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche.
Ja, er kommt ja aus Schweden. Es klingt eher so jugoslawisch, wenn man das zu der Zeit noch so sagen kann. Aber ja. Doch.
Tadic.
Auch möglich. Ich weiß es nicht genau.
Jedenfalls war es ein ziemlich talentierter Entwickler, wie gesagt aus Schweden. Und den brachte er wiederum mit dem Grafiker Rico Holmes zusammen.
Ja, also der hatte damals anscheinend ja schon ein ganz gutes Gespür für Menschen und deren Talente, was in dem Fall ja dazu führte, dass diese beiden, also Andreas und Rico, zusammen mit noch einem weiteren Entwickler namens Peter, und jetzt haben wir noch so einen Namen, Tullebi oder Tullebü, Tullebi?
Talbi.
Ich weiß es nicht. Zumindest diese drei, Andreas, Rico und Peter gründeten dann das Entwicklerteam Team 7. Und unter diesem Namen wurden von den dreien dann auch weitere Spiele entwickelt. Und eines dieser ersten Spiele war Miami Chase. Das war ein Rennspiel für einen Amiga, das so ein bisschen von Miami Vice inspiriert war und auch ganz gut ankam, so dass es 1990 auch als Budget-Titel von Codemasters veröffentlicht wurde. Die Musik stammt hier übrigens von unserem alten Bekannten Alistair Brimble, den wir ja schon x-fach hier im Podcast mal dabei hatten.
Mhm. Hast du Miami Chase mal gespielt?
Nee, ich hab's mir angeschaut. Ich selber kannte das nicht weiter.
Okay, dann geht's dir genau wie mir. Dachte, du als alter Miami Vice-Fan wärst da vielleicht mal mit in Kontakt gekommen.
Ja, ich dachte auch erst, das C64-Spiel Miami Vice wäre gemeint gewesen, aber dem ist nicht so gewesen. Nee, ich kenne es nicht.
Naja, und schon während der Entwicklung von Miami Chase, da hat der Martin nie so richtig den Kontakt zu den Jungs verloren. Der hat das so ein bisschen begleitet und fand das Ergebnis ja dann auch ziemlich gut.
Mhm.
Und daraus entstand dann die Idee, künftig bei 17-Bit nicht nur Spiele zu vertreiben, sondern tatsächlich auch selbst welche zu entwickeln. Und weil er halt von der Arbeit von Team 7 so angetan gewesen ist und Michael Robbins die Idee wohl auch ziemlich gut fand, schlug er den Jungs vor, sich doch zusammenzutun. Also mit ihnen als internes Entwicklerteam und ihm als Projektleiter. Und so wurde, und das ist verbucht, am 7. Dezember 1990 ganz offiziell Team 17 gegründet. Also die Fusion aus 17-Bit und Team 7.
Ja.
Und als weiteres Mitglied für das kleine Team konnten sie schließlich Debbie Bestwick gewinnen. Das war eine passionierte Gamerin, die bis dahin Vertriebsleiterin bei Microbyte gewesen ist. Und die übernahm bei Team 17 dann den kommerziellen Support.
Zumindest personell also erstmal allerbeste Voraussetzungen für Team 17. Ne? Und auch wieder mega interessant, wie sich das damals alles so abgespielt hat und was sich teilweise ja auch so für Zufälle ergeben haben. Die Debbie Bestwick hatte zum Beispiel vorher während der Schule in einem kleinen Videospielladen in Nottingham gearbeitet und konnte, nachdem der Besitzer dieses Ladens das Geschäft aufgegeben hatte, dort die Leitung übernehmen, bis sie den Laden dann wiederum an Michael Robinson verkauft hatte, also den von Microbyte, wo sie dann wiederum Martin Brown kennengelernt hat. Also viele, viele Zufälle. Also wie gesagt, beste Voraussetzungen. Die Vertriebsexpertise von Microbyte war natürlich sehr nützlich, denn man hatte Erfahrung und einen guten Blick auf den Absatz und konnte entsprechend auch auf Nachfrage und Trends reagieren und durch die Entwicklungsexpertise von Team 7 selbstständig Spiele entwickeln und produzieren. Das war schon, die waren da also schon ziemlich gut besetzt.
Ganz interessant finde ich, dass hier ja doch relativ früh in der zumindest europäischen Videospielgeschichte tatsächlich auch eine Frau ganz oben mitspielt.
Ja, und die sollte ja auch im weiteren Verlauf, kommen wir später noch zu, noch eine tragendere Rolle spielen. Aber ja, ist richtig, wir sind hier in den sehr frühen 90ern, ne?
Mhm.
Aber die gute Debbie, von der wir gerade hier sprechen, die war passionierte Gamerin.
Mhm.
Und für sie, so sagte sie selber mal, war es ein Traum, irgendwie in diese Szene, in diese Industrie reinzurutschen. Und das hat sie ja letztendlich auch geschafft, also ihr Hobby letztendlich irgendwie zum Beruf zu machen.
Mhm.
Also ja, schon sehr, sehr cool, was sie da so für Zufällen begegnet ist. Und jetzt fehlten ja eigentlich nur noch die Hits, die Spiele zu ihrem Glück. Und die kamen auch. Und eigentlich lassen sich diese ersten Jahre nach der Gründung auch ganz gut anhand der erschienenen Spiele, die oft tatsächlich Hits waren, auch umreißen. Das machen wir auch. Und da wird häufig als erstes Spiel, das von Team 17 erschienen ist, Full Contact von 1991 genannt. Das ist aber auch nur so halb richtig, denn eigentlich wurde das Spiel noch von Team 7 entwickelt und auch noch unter 17-Bit veröffentlicht. Allerdings folgte die Fusion der beiden dann so kurz darauf, dass das Game hier gerne mal unter Team 17 genannt wird, zumal sie unter dem Namen ja auch tatsächlich den Vertrieb und die Vermarktung gemacht haben. Insofern ist das nicht komplett falsch, wenn auch technisch nicht ganz korrekt. Das Spiel war sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass es bei seiner Veröffentlichung sogar die Spitze der britischen Verkaufszahlen erreichen konnte.
Was ich nicht so ganz verstehe, ich habe mir das mal angeguckt, also das sieht ja wirklich nicht gut aus. Das ist so ein One-on-One-Fighting-Game und wer jetzt an Street Fighter denkt, der wird bitter enttäuscht werden, wenn er sich das Ganze anguckt. Also, nee. Also beeindruckend an dem Ding ist der Loading-Screen, wo so eine Silhouette von einem Shaolin-Mönch oder so, so Übungen macht. Das sieht ziemlich cool aus und die Mucke in dem Title-Screen ist auch ziemlich gut. Übrigens auch von Alistair Brimble.
Ja, aber hat tatsächlich, warum auch immer, recht gute Bewertungen erhalten.
Naja, wir hatten ja alle nix.
Ja, und es war ja nun auch wirklich noch sehr früh in den 90ern.
Das erste Spiel, was dann wirklich ein echtes Team 17-Spiel war, kam auch 1991 raus. Und das war ein echter Banger. Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, ob Spiele, die wir als Klassiker bezeichnen, wirklich Klassiker sind oder ob nur in unserer Erinnerung, weil wir halt die rosarote Brille aufhaben und das damals irgendwie jeder in seiner Diskettenbox hatte, also dass wir nur fühlen, dass es ein Klassiker ist, aber es gar keiner ist. Bei Alien Breed würde ich aber tatsächlich sagen, das ist schon ein Klassiker, oder?
Ja, woran man auch immer das jetzt festmachen möchte, aber ich würde auch sagen, ja.
Naja, auf jeden Fall kam das erst für einen Amiga. Es gab dann 93 auch noch einen PC-Port, das nur der Vollständigkeit halber. Und ich hab's ja eben schon gesagt, zumindest bei uns in der Bubble hatte das Ding jeder in seiner Diskettenbox.
Ja, und es wäre auch tatsächlich eines der ersten Spiele, die ich nennen würde, wenn mich jemand fragen würde, hey, sag doch mal zwei, drei Team 17-Spiele.
Ja, definitiv.
Ich verbinde das auch so ein bisschen mit dem Logo von Team 17 im Intro oder im Ladescreen. Also das gehört für mich schon zusammen, ja.
Und wer das jetzt nicht kennt, mag ja durchaus die ein oder andere Person da draußen geben, die von dem Spiel noch nicht gehört hat. Das ist so ein Top-Down-Ballerspiel, so ein bisschen wie Gauntlet oder vielleicht Alien Syndrome auf dem Master System. Oder ich glaube, in der Arcade gab es das auch. Und das Ganze ist super stark an Aliens, die Rückkehr angelehnt. Also den zweiten Alien-Film. Wir sind in dieser Raumstation, sind ein einzelner Soldat mit einem Maschinengewehr und müssen uns halt durch die Gänge kämpfen und von überall kommen Aliens. Was hier ein bisschen doof ist, gerade wenn man Gauntlet dann mal gespielt hat. Bei Gauntlet kann man ja diese Nester, aus denen die Gegner rauskommen, zerstören und dann hat man seine Ruhe. Das geht hier nicht. Die Aliens kommen und kommen immer wieder. Das ist so krass. Es ist so ein schweres Spiel.
Ja, und vor allem muss man bedenken, ne? Munition ist endlich. Man braucht hier und da immer mal wieder so Keycards, um bestimmte Bereiche dieser Raumstation zu erreichen. Und man kann sich da auch schon ganz gut den Weg verbauen, indem man ja seine Waffe leer schießt oder die Keycards fälschlicherweise für die falsche Tür verwendet. Und dann sitzt man da in der Sackgasse und die Aliens spawnen die ganze Zeit. Und ja, eigentlich hat man dann schon verloren. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein tolles Spiel, es hat wirklich, wirklich Bock gemacht und das spiegelt sich letztendlich auch in den Verkaufszahlen wieder und es wurde auch von der Presse sehr positiv aufgenommen, der Amiga Joker und auch die Amiga Games vergaben hier 83%. Übrigens war auch hier wieder Alistair Brimble für Sound und Musik zuständig, neben dem Kernteam natürlich, um das ehemalige Team 7. Eine Konsolenumsetzung hat es übrigens nie gegeben, frage ich mich so ein bisschen warum, ich finde das hätte durchaus das Zeug dazu gehabt.
Auf jeden Fall.
Aber außer dieser Amiga-Version und dem Port für den PC kam da nichts.
Ja, eigentlich echt schade. Auf jeden Fall kann man doch durchaus sagen, das Spiel hat schon einen Grundstein gelegt für Team 17 als Entwickler von qualitativ hochwertigen Spielen, oder?
Auf alle Fälle. Also da haben sie sich auf jeden Fall schon so eine kleine Marke gesetzt, Messlatte relativ hochgehängt und sich einen Namen schon so ein bisschen gemacht.
Eine Sache, die ich noch ganz witzig fand in der Recherche, die Jungs von Team 17 waren sich wohl auch bewusst, wie sehr sie bei Alien klauen. Klar. Und sie haben auch 20th Century Fox kontaktiert, wollten da auf Nummer sicher gehen, aber es war dann so, ja, es ist so generisch und Aliens und Raumstationen und es ist alles so super generisch und es gibt tausende Sachen, die das alles kopieren. Macht mal.
Oh, das ist nett.
Es war halt, wir haben es schon öfter mal gesagt, der Wilde Westen und da wollte man mal, aber da waren die Firmen auch noch alle ein bisschen lockerer drauf. Wie gesagt, es gab einfach so viele, die Alien kopiert haben und naja.
Lag ja auch schon ein bisschen zurück, ne? Von wann ist der zweite Teil?
86, glaube ich.
Naja, gut, 5 Jahre knapp.
Und das Wort Alien kann man ja auch nicht schützen, ne? Das ist ja einfach fremder, so, ne?
Ja, das ist schon wahr.
Lass uns doch mal zurück in die Timeline.
Ja, 1992 erschien dann mit Project X gleich der nächste Hit, auch wenn der nicht ganz so hohe Wellen geschlagen hat. Und Project X ist so ein klassisches Shoot'em-up, also ein horizontaler Sidescroller à la Gradius, R-Type oder Thunder Force. Und macht auch eigentlich gar nicht so viele Sachen anders als diese Vorgänger. Trotzdem gilt es irgendwie doch als das Shoot'em-up für einen Amiga, wobei es später auch hier noch eine Portierung für MS-DOS gab. Was es unter anderem so bekannt und populär gemacht hat, das war zum einen die technische Umsetzung, also die beeindruckende und detailreiche grafische Präsentation der Sprites, aber auch diese sehr, sehr weichen Parallax-Effekte und die flüssigen Animationen waren extrem gelungen und haben auch hier die Messlatte für den Amiga schon sehr, sehr hoch gehängt. Was aber auch als Markenzeichen für Project X stand, war der unfassbare Schwierigkeitsgrad. Das Spiel galt als extrem schwer.
Mhm.
Und wurde dafür auch häufig von frustrierten Spielern kritisiert, was sich Team 17 tatsächlich auch zu Herzen genommen hat und ein Jahr später, also dann 1993, eine Special Edition rausgebracht hat, die deutlich ausbalancierter war als das Original.
Oh.
Und trotz des Schwierigkeitsgrades verkaufte sich dieses Spiel, also diese Urversion, ziemlich gut und es gab fast durchweg positive Kritiken aus der Presse, was das Spiel letztlich zu einem, ja, wie gesagt, echten Meilenstein auf Amiga gemacht hat. Vielleicht auch durch den tollen Soundtrack von, wieder mal,
Alistair Brimble.
Genau, der ja inzwischen so ein bisschen zum ja, Haus- und Hof-Composer von Team 17 avanciert war.
Ja, das ist er mittlerweile sicherlich gewesen, aber hast du Project X damals gespielt?
Hin und wieder, aber nie gerne und auch nicht sehr häufig. Ich war ja irgendwie so ein riesiger Shoot'em-up-Fan und ich glaube, es gab da Alternativen auf dem Amiga in meiner Box, die ein bisschen zugänglicher und einfacher waren als Project X und die auch einen größeren Namen hatten vielleicht für mich. R-Type zum Beispiel oder Xenon, ne? Das habe ich dann schon öfter mal gespielt, aber Project X habe ich eigentlich gar nicht so richtig Erinnerungen dran. Du?
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht in meiner Box hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber wie gesagt, ich glaube es, weil vor ein paar Tagen, wir haben geschrieben, da habe ich nämlich noch gefragt, Team 17, das Schmapp, X out. Und du meintest dann so, nee, das war Project X. Und ich habe dann so gedacht, ach ja, stimmt. Und ich kann mich an X-Out erinnern, es gab ja Z-Out und es gab, ne, du hast Xenon erwähnt und R-Type, gab auf dem Amiga Apidia oder Apidia, wie auch immer, gab schon so ein paar Schmaps. Aber ich glaube, Project X habe ich tatsächlich nie gespielt.
Ja.
Aber ich interessiere mich jetzt sehr für die 93er-Version, für diese Special Edition. Das, da hätte ich mal Bock drauf, so wenn das ein bisschen ausgeglichener ist, hätte ich mal Bock drauf, mir das mal anzugucken.
Naja, und auf dem Amiga Mini mit all diesen netten Service-Features, Speichern und so. Why not? Guck's dir mal an.
Ja, werde ich auf jeden Fall nach dieser Folge mal machen. Und dann hatten wir jetzt schon zwei Hits, oder?
Genau, in relativ kurzer Zeit auch noch. Und spätestens jetzt hatte sich Team 17 dann auch schon so vom kleinen Patchwork-Studio zu einem durchaus relevanten Produzenten für Amiga-Spiele entwickelt. Und das ging auch noch eine ganze Weile so weiter, auch wenn sich da schon so langsam andere Studios vom Amiga abgewendet haben, um rüber auf die Konsole oder den PC zu gehen. Team 17 hat hier noch ein bisschen weitergemacht, ist dem Amiga treu geblieben und hat auch weiterhin sehr erfolgreich Spiele für den Amiga entwickelt. Und vor allem das Jahr 93 war hier auch nicht ganz unwichtig für Team 17. Da sind nämlich ebenfalls wieder ein paar wichtige Spiele erschienen.
Ja, denn unter anderem erschien da Super Frog. Super Frog, das ist ja so ein Hassliebespiel von mir.
Okay.
Also weder wirklich hassen noch wirklich lieben, aber das trifft es irgendwie ganz gut. Das war irgendwie so ein Versuch, eine Antwort auf Sonic und Mario und Co. zu geben. Also so ein waschechtes Maskottchen-Jump'n'Run. Euro-Plattformer könnte man auch sagen. Die gab's ja damals wirklich, um mal eine Anspielung an unsere Fire and Ice-Folge zu machen, wie Eis in der Arktis.
Oh, sehr schön, ja.
Es stand in unserem Fire and Ice Dossier. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir es damals gesagt haben. Das
könnte auch in der Caption der Folge stehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ja, ja. Auf jeden Fall hat Super Frog genau in diese Kerbe geschlagen und einfach viele etablierte Patterns aus dem Genre aufgegriffen und tatsächlich auch, ja, ganz gut umgesetzt.
Ja, schon.
Das Gameplay war zumindest solide. Das Scrolling war auf jeden Fall flüssig und die Grafik war, ja, durchaus gelungen, sehr cartoonig. Und das hat das Spiel am Ende zu einem einigermaßen patenten Plattformer gemacht, der auf dem Amiga sicherlich zu den besseren zählt. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, so ein bisschen Hassliebe. Ich mochte das Spiel irgendwie schon. Ich wollte das auch immer lieber mögen, als ich es dann wirklich mochte. Und man muss auch sagen, eine wirkliche Gefahr für Sonic und Co. war das natürlich überhaupt nicht. Also es hat sich nicht so gut wie Sonic gespielt und schon gar nicht so gut wie so ein Mario.
Nee.
Also gerade wie so ein Super Mario World. Das ist Welten.
Nein, gar nicht. Aber man
entfernt.
Hat ja immer, das haben wir letztens auch schon in der Fire and Ice Folge gesagt, man hat ja immer als Amiga-Besitzer nach diesem einen Jump'n'Run gesucht, was so ein bisschen rankam an Sonic und an Mario.
Ja.
Was den Charakter angeht, der sollte irgendwie auch eigenständig und niedlich sein und es sollte sich schnell spielen, es sollte geile Parallax-Effekte haben und so. Und das ging hier so in der Richtung. Ich weiß auch nicht genau, ob es der Frosch gewesen ist, der das Ganze so ein bisschen so, naja.
Der Frosch mit diesem roten Lappen um, ne?
Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht die allerlebhaftesten Erinnerungen an Super Frog, meine aber auch, dass es zumindest technisch schon ganz gut umgesetzt war. Also ich erinnere mich auch daran, dass es recht flüssig und schnell war, das schon. Auch wieder nicht so richtig einfach. Ich glaube, es war relativ schwer.
Ja, das kann sein. Ich glaube, mich zu erinnern, ich habe das neulich auch noch mal in einem Video gesehen, dass man da auch so ganz typisch, ich habe eben gerade Euro-Plattformer gesagt, da konnte man so unglaublich viel einsammeln.
Früchte oder Edelsteine?
Also das ist so, man konnte auf jeden Fall viel Zeug einsammeln, was so, oh, weiß nicht, das ist so, bei Sonic die Ringe, okay. Bei Mario konntest du auch ein bisschen was einsammeln, da hast du diese Goldmünzen gehabt und so. Mhm. Das war so eine Sache, es war clean, es war sauber. Und hier hattest du so viele verschiedene Sachen und es lag da rum und es lag da irgendwie und überall lag irgendwas rum und man konnte 1000 Sachen einsammeln und es war so überbordend irgendwie. Und es war auch mir in Teilen ein bisschen zu niedlich, so die Bienen als Gegner, das war so putzig alles.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, vielleicht muss man nochmal reinschauen. Ich habe, wie gesagt, nicht so die allergrößten Erinnerungen dran.
Vielleicht haben wir ja Super Frog-Fans unter unseren Hörenden.
Ja.
Und vielleicht sagt ihr jetzt, ey, das müsst ihr unbedingt nochmal spielen. Macht da sogar eine Folge drüber. Das ist voll das gute Spiel. Sagt's uns, vielleicht machen wir es.
Kein Problem. Also die Herleitung und den Entwickler haben wir jetzt
ja
schon.
Ja, auf jeden Fall. Können wir dann darauf verweisen und brauchen die ganze Vorgeschichte. Können wir komplett weglassen, können direkt mit dem Spiel anfangen. Das wird eine einfache Folge. Ja. Super. Und dann machen wir das.
Ganz cool übrigens. Bei Super Frog gibt's zwischen dem 5. und 6. Level so eine kleine Hommage an Project X, haben wir gerade drüber gesprochen.
Mhm.
Die Bonus-Stage Project F.
Oh, F wie Frog.
Oder Fisch. Und die funktioniert wie ein Shoot'em Up. Das heißt, wir sind ja eigentlich in einem Plattformer unterwegs und dieser eine Level, der ist halt, ja, durchs All fliegen und ballern. Ganz geile Idee, finde ich eigentlich.
Ja, ist eine witzige Idee auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin damals nie so weit gekommen.
Ich auch nicht, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Aber ich habe es jetzt so im Nachgang natürlich auch in dem einen oder anderen Video mal gesehen. Das Echo zu Super Frog war, wie bei mir auch und bei dir auch so ein bisschen, durchwachsen, würde ich mal sagen. Also beim technisch hohen Niveau der Umsetzung waren sich, glaube ich, die meisten einig, dass Super Frog schon zu den besseren Jump'n'Runs auf dem Amiga gehört hat. Aber so insgesamt kam es so lala bei der Spielerschaft an. Vielleicht gab es da zu dem Zeitpunkt einfach auch genug Maskottchen-Plattformer. Denen sind sie auch so ein bisschen treu geblieben, denn im gleichen Jahr kam dann noch Quack raus. Das ist ein Plattform-Puzzler, würde ich mal sagen, in dem man so eine kleine putzige Ente durch eine sehr, sehr hohe Anzahl von Levels bringen muss. 80 sind es, glaube ich. Und dann musst du Edelsteine einsammeln. Hatte sicherlich nicht so den Impact wie Super Frog oder andere Spiele zuvor, wurde aber seinerzeit in Summe auch ganz gut bewertet. Quack. Kennst du?
Nee. Also ich habe es nie gespielt, aber ich habe es in der Vorbereitung mir angeguckt und das sah ganz gut aus. Das ist so ein alles One-Screen und du musst alles einsammeln auf dem Screen, also die ganzen Früchte und so ein Kram und Edelsteine oder so. Und da musst du aber auch Schlüssel einsammeln. 1, 2, je nach Level verschiedene Anzahl an Schlüsseln. Du musst den Gegnern ausweichen. Ich glaube, du kannst sie auch töten. Das sah auf jeden Fall ganz spaßig aus. Hat mich erinnert an sowas wie, ist es nicht wirklich, aber sowas wie Snow Bros oder Pang oder wie das heißt, mit diesen Ballons, die man so zerplatzen lassen muss. Vielleicht auch so ein bisschen Bubble Bobble oder so.
Krusty's Funhouse, sagt dir das noch was?
Ja, namentlich ja. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Aber so in diesem Geiste von solchen Spielen, nicht zwingend spielerisch auf demselben Level, mit denselben Mechaniken, aber so im Geiste war ich irgendwie an dieses Spiel erinnert. Und da hatte ich schon Bock, da auch mal reinzugucken in das Spiel.
Ja, das waren so Spiele, die sahen damals auf dem Cover immer aus wie ein Jump'n'Run. Und da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich sie umgedreht und hinten drauf gesehen, die Screenshots. Da dachte, ah, ist ja wie so ein Rätsel-Puzzle-Zeug. Nee, das war nichts für mich.
Aus heutiger Sicht, wenn ich an Pang denke.
Ja.
Das hat noch irgendeinen anderen Namen, den weiß ich aber gerade nicht. Also ähnlich wie hier BC Kid und Bonk. Ne? Also hat Peng irgendwie noch einen zweiten Namen.
Pong vielleicht.
Oder Ping. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne gespielt. Finde ich gut sowas. Habe ich Bock drauf. Werde ich mir, glaube ich, auch mal angucken.
Quack. Ja, mach das mal. Wir bleiben noch ein bisschen im Jahr 93. Es gab dann noch so eine kleine Racing-Game-Phase, in der Rennspiele wie F-17 Challenge oder Overdrive erschienen sind.
Wie kamen die denn jetzt auf F-17?
Keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht war die Firmenzentrale in der Hausnummer 17? Keine Ahnung.
Wie lange machen wir diesen Witz jetzt noch weiter?
Ich weiß nicht. Er wird mir schon langsam. Ich bin langsam schon durch damit. Okay, wir geben uns Mühe, wir versprechen.
Ja, wir machen ab jetzt keine schlechten Witze mehr.
Also
okay, das war gelogen.
Also F-17 Challenge und Overdrive sind erschienen. Overdrive hatte ich letztens mal den Soundtrack dabei. Mhm. Von wem mag wohl der Soundtrack stammen?
Hatte mal bestimmt Aleister Crowley, Brimble.
Ja, genau.
Ja.
Das erste, also F-17 Challenge, war so eine recht klassische und auch durchaus patente Racing-Game-Simulation, so im Formel-1-Stil, die so ein paar Lotus-Vibes hatte. Mhm. Und Overdrive hatte eher sowas von Micro Machines oder Supercars, also eher so ein Fun-Racer.
Warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, lass uns mal ein Zwischenfazit ziehen.
Es lief bei Team 17 und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gemutmaßt oder auch festgestellt. Bisher war fast jedes genannte Spiel, das wir erwähnt haben, sehr erfolgreich und ist hochgechartet. Hat sich gut verkauft, ne?
Ja.
Und was ganz interessant ist, alle bis hierher entwickelten Team 17 Spiele zusammen generierten damals die Hälfte aller Amiga-Spieleverkäufe. Also da sieht man mal, was die für eine Relevanz plötzlich hatten im Markt, ne?
Das ist echt krass.
Hat dann letztendlich dazu geführt, dass sie 1993 zusammen mit EA zum Software House of the Year bei den Golden Joystick Awards gewählt wurden. Das ist so ein Award, der in England seit 83 verliehen wird, beziehungsweise für den mittlerweile auch weltweit gewotet werden kann.
Also dem Internet sei Dank.
Dem Internet sei Dank. Es lief also ganz gut bei Team 17.
Ja, ganz gut ist gut. Also die Hälfte aller Amiga-Spiele zu verkaufen. Ja gut, okay, aber du hast es ja auch schon gesagt, 93, die ersten Firmen haben sich verabschiedet vom Amiga, sind zum PC oder auf Konsole gegangen. Ja, aber trotzdem, es ist immer noch beeindruckend.
Und das Jahr war noch nicht mal vorbei. Wir sind immer noch im Jahr 93. Oh. Also genug Zeit, um noch den einen oder anderen Banger rauszuhauen.
Ich wollte gerade fragen, kommt noch ein Banger?
Ja, schon. Also zunächst mal kommt eine Fortsetzung. Alien Breed 2, The Horror Continues erschien dann.
Ist doch ein Banger.
Ja, aber es ist halt eine Fortsetzung. Es ist nichts komplett Neues.
Ja, gut, es ist ein bisschen more of the same. Aber ich glaube, außer Erinnerung, das bessere Spiel. Ich glaube, es war nicht ganz so fies schwer.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also es hatte ein paar Verbesserungen. Die Grafik sah natürlich ein bisschen cooler aus. Es gab komplexere Maps, schlauere Aliens. Insgesamt kann man eher, wie du gesagt hast, glaube ich, durchaus guten Gewissens von More of the Same sprechen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, denn immerhin war Teil 1 ja schon ziemlich erfolgreich und auch beliebt bei den Fans. Also war es wahrscheinlich auch eine ganz willkommene Abwechslung, so mit größeren anderen Maps und ein bisschen verändertem Setting.
Ja, und Teil 2 war doch auch erfolgreich.
Ja, genau.
Und auch beliebt.
Und auch beliebt, ja.
Ich glaube bei mir, wie gesagt, auch noch mehr als der erste, aber 93, wir haben es schon mal erwähnt und hier liegen sie auch. Tobi, deine Big Box, Body Blows kam 1993 raus und da gingen sie dann mal zurück zu ihren Anfangszeiten. 93, es war ja nur 2 Jahre vorher, die Anfangszeiten, ne? Also sie gingen wieder zu einem Fighting Game, nach Full Contact kam Body Blows. Darüber haben wir ja in unserer Folge 106 ausführlich gesprochen.
Und uns da auch schon gefragt, ob das so ein Überklassiker ist tatsächlich.
Ja, genau. Wir haben gedacht, es ist ein ziemlicher Klassiker. Die Abrufzahlen haben uns da Lügen gestraft. Also es war jetzt keine unserer nicht erfolgreichen Folgen. Aber da haben wir uns schon mehr von versprochen, oder? Von dem Titel.
Ja, so ein bisschen ehrlicherweise schon. Aber ja, manchmal trübt einem da auch die Erinnerung so ein bisschen, die Sicht auf die Realität.
Ich meine, auf dem Amiga, klar, gab es sicherlich auch bessere Fighting Games, aber auch schlechtere. Also wenn man sich das originale Street Fighter auf dem Amiga anguckt, da ist Body Blows das bessere Spiel, finde ich zumindest.
Ja, kommt so ein bisschen darauf an, mit welcher Erwartung oder wie man an das Spiel so rangeht, glaube ich.
Naja, also wenn ich Street Fighter habe, will ich Street Fighter spielen.
Genau. Und wenn man Spaß mit den Street Fighter Charakteren hat und mit dem ganzen Drumherum, dann hatte man auch Spaß mit Street Fighter auf dem Amiga, glaube ich.
Ja,
also ich habe schon gerne gespielt, aber ich kannte auch keine andere Version.
Ja, eben, das haben wir auch schon mal besprochen.
Genau, das tatsächlich. Ich vermute, dass ich auf dem Amiga früher häufiger zumindest Street Fighter gespielt habe als Body Blows.
Weiß ich gar nicht. Könnte ich so nicht unterschreiben. Ich weiß auch noch, dass das Diskettenwechseln auf dem Amiga bei Street Fighter wirklich grausam war. Also zwischen zwei Kämpfen durchaus mal 2 Diskettenwechsel, das war schon echt beschissen.
Ja, das stimmt.
Egal, ich habe gerade eben gesagt, das waren gerade mal 3 Jahre, ne?
Mhm.
Seit
den Anfängen.
Seit den Anfängen, genau. Und das ist schon krass, in was für einer Frequenz die damals einfach abgeliefert haben.
Mhm.
Ich meine, Klassiker oder nicht, Body Blows kam auch gut an, sowohl in der Presse als auch in der Spielerschaft. Und auch wenn das Spiel halt nicht der erhoffte Street Fighter Killer geworden ist, auf dem Amiga hat das trotzdem, auch wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ein bisschen Kultstatus hat es schon.
Ja, schon. Würde ich auch auf jeden Fall sagen.
Und es gab ja auch relativ kurz nach Body Blows schon den Nachfolger, nämlich Body Blows Galactic.
Mhm.
Und auch das ist irgendwie wieder more of the same, wobei die zusätzlichen Figuren, die zusätzlichen Fighter und die Grafik, das wurde schon alles aufgemotzt, das ist schon größer und das war schon ein valides Kaufargument. Das war jetzt anders als bei Street Fighter, wenn du dann Street Fighter 2 und dann Street Fighter 2 Turbo und so nimmst, die 4 Bosse konntest du dann spielen.
Mhm.
Ja, bei dem Balancing hat sich natürlich was verändert.
Hm.
Aber Body Blows Galactic hat sich halt wirklich wie ein echter zweiter Teil angefühlt.
Ja.
Auch wenn es irgendwie auch ein Update war, aber auch ein zweiter Teil. Ach, ich weiß nicht so ganz. Irgendwas dazwischen.
Ja, es wäre auch wirklich ein großes Update. Na, ja, und das war natürlich auch cool, denn ja, es gab mehr Charaktere, das war schon geil. Und die waren ja auch wirklich sehr unterschiedlich.
Mhm.
Das waren ja nicht nur irgendwie andere Menschen, die irgendwie anders aussahen, sondern es waren ja auch so Wesen, ne? Roboter gab es und irgendwelche Fantasiewesen, Dinosaurier und sowas. Ja, bisschen cheesy teilweise, aber irgendwie ganz cool. Und jedes dieser Wesen oder jeder dieser Charaktere hat ja auch so eine eigene Welt, auf der man dann gekämpft hat, die auch wirklich ganz nett aussahen teilweise. Also ich fand das schon geil. Mir hat das auch ein bisschen mehr Spaß gemacht noch als der Vorgänger. Es war ein bisschen bunter, ein bisschen lauter irgendwie.
Fand ich ja,
ganz geil.
Ja, das auf jeden Fall. Hört mal in unsere Folge 106 rein. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ich habe die jetzt natürlich wieder ein paar Tage nicht gespielt, die beiden, dann ist Body Blows, das Originale, schon noch eher mein Favorit, weil ich dieses irdische Setting mit den Straßenkämpfern schon cooler finde und ich Galactic schon arg cheesy finde, obwohl ich als Kind den Feuertypen, ich weiß nicht wie ich
hieß. Inferno.
Ja, ich wollte gerade sagen, bestimmt Inferno oder sowas. Den fand ich bei Body Blows Galactic schon sehr cool. Der hatte so Feuerhaare. So ein Igel. So HP Baxter nur in brennend.
Ja, das war auf jeden Fall einer der cooleren.
Grüße gehen übrigens raus. HP.
Ach so, ja, genau.
Der hört uns bestimmt auch.
Bestimmt. Hyper und so.
Und jetzt kommen wir zu etwas, das ist ein bisschen schwierig einzusortieren. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Okay, wo packen wir das hin? Da muss ich aber auch sagen, dass ich in der Recherche auch überrascht war. Ich habe davon noch nie gehört, nämlich von dem großen Streit mit der Amiga Power. Das ist ein Magazin gewesen, das im gleichen Verlag wie die Amiga Format herausgekommen ist.
Genau, also beides zwei relativ bekannte englische Magazine, ja, so wie hier Joker und Games vielleicht.
Die Format war wohl ein Magazin, das sich auch mit Spielen, aber auch mit Technik auseinandergesetzt hat. Und die Amiga Power, das war wirklich ein reines Spielemagazin. Das war der große Unterschied zwischen den beiden. Und jetzt haben wir uns gerade über Body Blows und Alien Breed 2, irgendwie hätte das da reingepasst. Aber so richtig sind wir uns nicht sicher gewesen. Ne? Wo stecken wir das jetzt hin? Also machen wir es einfach jetzt an dieser Stelle, damit wir irgendwie so halbwegs chronologisch bleiben. Und bevor wir den Moment verpassen und wir viel zu weit sind. Und ja, ach ja, da war ja noch Amiga Power.
Mhm.
Also, Amiga Power, das war, wie gesagt, ein Magazin. Das gehörte zum englischen Verlagshaus Future Publishing. Und das war ein ziemlich großer Verlag damals, der hatte so Special Interest Magazine, also Technik, Medien, Musik, Lifestyle, aber halt auch Gaming.
Ähnlich wie hierzulande so Computec, ne, oder Heise.
Mhm, genau, stimmt. Und das fand ich ziemlich geil, die Amiga Power, die war dafür bekannt, harte, aber ehrliche Rezensionen über Spiele zu schreiben, also im Gegensatz zu anderen Magazinen, also das war jetzt nicht, was ich geil fand. Was ich aber geil fand, das waren deren Prozentvergaben. Ich habe mich da ja schon mal irgendwann drüber ausgelassen, dass ich es sehr lächerlich finde, dass wenn man ein 100% Spektrum hat, dass gute Spiele erst ab, und diese Zahl sauge ich mir nicht aus den Fingern, ab 73% anfangen, beziehungsweise Durchschnittsspiele 73% sind. Das war nämlich in England bei vielen Verlagen damals so eine Zahl. Ja, das waren Durchschnittsspiele, 73%. Damit waren die Publisher und Entwickler zufrieden. Das war so eine Zahl, die war hoch genug, um nicht abzuschrecken, aber die war auch nicht so hoch, dass sie übertrieben gewesen ist. 73. Bei der Amiga Power hingegen lag die Durchschnittswertung bei 50%, was ich total logisch finde.
Ja, voll.
50% ist die Mitte, das ist ein durchschnittliches Spiel in dem Fall. So, Durchschnitt, 50%, warum denn nicht? Bei den anderen Magazinen, die 73er Durchschnittswertung gegeben haben, da waren 50% Spiel halt Müll.
Mhm.
So. Und das zeigte sich dann halt im Falle einiger Spiele von Team 17, so dass zum Beispiel Super Frog oder auch Project X nur vergleichsweise mittelmäßige Wertungen bekommen haben oder auch etwas kritischer bewertet wurden. Irgendwie um die 70% haben die beiden gekriegt und Overdrive, das Autorennspiel, sogar nur 46%. Mhm. Also sogar leicht unterdurchschnittlich gewesen ist.
Ja, ich erinnere mich dabei auch noch dran, wenn ich so früher in der Amiga Games oder dem Joker geblättert habe, dann waren wirklich gute Spiele, die hatten so etwas um die 80, 87, 91. Da hat man gedacht, wow, das muss ein geiles Spiel sein. Und alles, was so, naja, im unteren 70er und auch im 60er Bereich schon so angesiedelt war, naja, das hat man eigentlich sich schon gar nicht weiter angeguckt. Ne? Da wusste man schon, naja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Obwohl das ja immer noch so nach Amiga Power Rechnung über 50% liegt. Also ein überdurchschnittlich gutes Spiel. Ne?
Genau, genau.
Schon verrückt, lag wahrscheinlich mitunter auch daran, dass da entsprechend die Connections zwischen den Verlagen und den Publishern irgendwie verknüpft waren und man natürlich auch dazu beitragen konnte, ob Spiele Absatz gefunden haben oder nicht.
Ja, das habe ich auch in der Recherche gelesen, dass das durchaus Einfluss hatte, ob die Spieleentwickler, also ob die Teams, ob die Mitglieder der Teams mit den Redakteuren, mit den Spieletestern gut konnten oder nicht. Das hat durchaus die Wertung beeinflusst.
Ja, man kannte sich ja auch, ne? Wir haben ja vorhin gesagt, die Szene war noch relativ jung, relativ klein. Vielleicht war auch jemand aus der Szene später in Magazinen oder im Verlagswesen unterwegs. Naja, und dann hat man sich da entsprechend auch ausgeholfen, sage ich mal. Zumindest aufeinander eingewirkt.
Das hat die Amiga Power aber nie gemacht.
Nee, die hatten dann...
Die wollten das einfach nicht.
Anderen Berufsethos scheinbar.
Genau, und das war für Team 17 relativ ungewohnt, denn die Bewertungen ihrer Spiele, die fielen halt im Normalfall deutlich besser aus. Und auch die genannten Spiele wurden in anderen Magazinen deutlich besser besprochen. Für die Amiga Power war Langzeitspielspaß am wichtigsten. Das ging über die technische Umsetzung oder die Grafik.
Mit der man ja auch gut mal über andere Dinge hinwegblenden kann, ne?
Genau, gerade wenn man in ein Spiel nur reinspielt. Mhm. Da guckst du dir den ersten Level an und das war ja auch ein Vorwurf, den die Amiga Power den anderen Magazinen indirekt gemacht haben. Hey, ihr guckt euch den ersten Level an, ja, der sieht toll aus und dann gebt ihr da 73%. Wir wollen Langzeitspielspaß, wir wollen das Spiel wirklich kennen. Die haben definitiv eine andere Herangehensweise an die Art des Spielejournalismus gehabt.
Ja klar, und mit dem konnte der Leser ja wahrscheinlich auch eigentlich viel mehr anfangen, denn bevor der sein Geld für einen Blender ausgibt, war es der Amiga Power dann doch daran gelegen, ihm möglichst glaubhaft zu machen, was er sich denn hier wirklich für ein Spiel kaufen würde. Ist das etwas, was, naja, 10 Minuten Bock macht und dann irgendwie zu schwer wird oder, keine Ahnung, zerfasert?
Ja.
Oder ist das etwas, was nachhaltig trägt, was man auch irgendwie nach dem 7. oder 8. Mal anschalten noch Spaß macht, ne?
Ja, und Team 17, die fühlten sich ein bisschen unfair behandelt und das machten sie auch öffentlich. Ja, da haben sie sich ein bisschen hinreißen lassen, leider. Leider muss man tatsächlich sagen. Das sollte man nämlich eigentlich nicht tun. Die reagierten auf die schlechten Kritiken mit so einer Art Easter Eggs, die sie in den folgenden Spielen dann untergebracht haben. Zum Beispiel in Alien Breed 2, da gab es eine versteckte Botschaft, die sich auf das Bewertungssystem der Zeitschrift bezieht, wenn man Amiga Power eingibt.
Ja.
Oder in Arcade Pool oder F17 Challenge, da sind jeweils die schwächsten Gegner mit den Namen von Mitarbeitern aus der Amiga Power Redaktion benannt.
Das ist relativ lustig.
Ja, aber auch ein bisschen arschig.
Ja, total. Naja, das Ganze zog sich dann noch eine Weile hin, bis es dann 1995, und da greifen wir jetzt in unserer chronologischen Reihenfolge schon ein bisschen vor, eskalierte, als Team 17 für die Spiele ATR, All-Terrain Racing und Arcade Sports Bowling nur 38% bzw. 47% in der Amiga Power bekam. Team 17 reichte daraufhin Klage ein. Die waren richtig pisst und die zielte darauf ab, die Bewertung zu revidieren und die entsprechenden Hefte aus dem Verkauf zu nehmen. Hatten damit aber natürlich keinen Erfolg und in der Folge haben sie dann einfach keine Rezensionsexemplare mehr an den Verlag gegeben. Wobei, stimmt nicht so ganz, die Amiga Format, die ebenfalls in diesem Verlagshaus untergebracht war, die hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, die bekamen auch weiterhin Review-Copies, mussten allerdings schriftlich zusagen, dass sie im Schwestermagazin, also der Amiga Power, keine Kopie geben würden, also die nicht mehr beim Spielen zusehen lassen dürften.
Das ist halt geil, ne?
Ja, also, schon ganz witzig. Und das Verhältnis zwischen Team 17 und der Amiga Power war komplett zerrüttet. Also das war im Arsch, da ging dann irgendwann gar nichts mehr. Und jetzt kann man die Amiga Power dafür natürlich doof finden, dass sie so auf Team 17 rumgebasht haben.
Aber haben sie doch gar nicht. Sie haben nur...
Für viele schon.
Sie haben nur realistisch in ihrem Bewertungssystem bewertet. Das ist doch kein Rumbashen. Da kann man eher noch Team 17 doof finden, die vor Gericht ziehen, ja, wegen einer 37% Wertung. Also Entschuldigung.
Objektiv betrachtet hast du natürlich recht, aber wir sind ja in der Zeit, in der das unüblich gewesen ist, ne? Und da herrschten nun mal Beziehungen zwischen Studios und Journalisten, die dann ja auch teilweise mitverantwortlich waren für diese Bewertung, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und die Amiga Power, ja, die hat sich stets als unabhängiges Medium verstanden und auch keinerlei Sympathiepunkte mit in ihre Bewertung einfließen lassen und hat das ja auch durchgezogen und sich da nicht beirren lassen, was natürlich ganz objektiv korrekt ist.
Ja.
Ist richtig. Ne?
Finde ich halt auch, ja. Definitiv. Absolut. Und ich finde halt auch gut, dass sie das Spektrum von 100% ausnutzen und nicht sagen, ah nee, 50 können wir nicht machen, weil, naja, egal, habe ich mich jetzt genug drüber aufgeregt. Ja. Lass uns mal weitergehen.
Genau, wir waren jetzt ein bisschen vorgeprescht ins Jahr 95. Wir waren ja eigentlich noch im Jahr 1993, beziehungsweise auf dem Weg ins Jahr 1994. Und da erschienen nach Buddy Blows Galactic noch ein paar weitere Spiele und Special Editions. Alien Breed Tower Assault zum Beispiel oder Ultimate Buddy Blows oder Stardust. Alles also hauptsächlich irgendwie Fortsetzungen ihrer Franchises oder neue Titel aus Genres, die man schon im Portfolio hatte. Und so langsam zeichnet sich das auch schon ab, in welche Richtung es so mit dem Amiga gehen sollte. Denn 1995 sind wir dann in einer Phase, in der der PC immer relevanter wird. Auch bei uns beiden übrigens.
Ja, Ende 95 habe ich meinen ersten PC gehabt. Da bin selbst ich vom Amiga weg. Beziehungsweise Hank, der war noch länger als wir da, ne? Der hat noch länger seinen Amiga gehabt. Ja, der hat mal irgendwann zu dir gesagt, dass er seinen Amiga nie weggibt und für immer auf dem Amiga bleibt und sich nie einen PC holt. Das hast du mir mal erzählt.
Kann ich mich steht er bei mir im Keller übrigens.
Ich habe auch mal einen von ihm bekommen. Grüße gehen raus.
Na siehste. Naja, und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Muttergesellschaft vom Amiga, also Commodore International, im April 1994 schon ihr Ende verkünden musste. Während die Deutschen und auch der britische Ableger noch so eine Weile überlebt haben, wobei auch Commodore Deutschland da schon bald am Ende war. Commodore UK allerdings, die waren noch so halbwegs profitabel, die haben dann noch krampfhaft versucht, in letzter Minute den Mutterkonzern selbst und somit ja dann auch die Rechte am Amiga zu kaufen, wurden dann aber relativ schnell vom damals zweitgrößten deutschen PC-Hersteller, Escom, haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt, überboten, die dann Commodore tatsächlich für 14 Millionen Dollar aufgekauft haben.
14 Millionen? Das ist ja nix.
Das ist nix.
Also mal im Ernst, das ist ja wirklich ein Witz.
Für eine Marke wie Commodore, ne? Also das war Commodore, das war bei uns zumindest oder in Europa zumindest die große Computermarke, die man so kannte, ne? Die hatte die ganzen großen Marken rausgebracht, Amiga, C64, alles was da so zugehört.
Alter, Commodore. 14 Millionen Dollar. Als Disney Lucasfilm gekauft hat, da hat das 4 Milliarden Dollar gekostet. Na gut, ist ein paar Jahre später und Star Wars zu kaufen ist schon krass.
Ja, und war ja auch angeschlagen, ne?
Ja gut, okay. Ja, Commodore war auch angeschlagen, aber trotzdem 14 Millionen ist echt nicht viel, ne? Nee.
Die beiden Marken, also Commodore und Amiga, hat man dann voneinander getrennt. Das Amiga-Geschäft wurde ausgelagert in Amiga Technologies und in Deutschland hat man dann den Namen Commodore, also die Marke, immer noch so ein bisschen dazu benutzt, um PCs und so Zubehör zu verkaufen. Und Escom hatte zwar versprochen, die Marke Amiga wenigstens weiterzuführen und auch weiter neue Produkte zu veröffentlichen, aber es kam dann aus finanziellen Gründen nie dazu und Escom hat dann am Ende 1996 auch schließlich dicht gemacht. Und die Marke Commodore wurde dann immer noch so ein bisschen weitergereicht. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, das ist bestimmt auch schon wieder 7, 8 Jahre her, da gab es dann nochmal so ein Smartphone, das Pad. Vielleicht erinnerst du dich?
Nee, nicht bewusst. Also irgendwie ganz, ganz tief in den Gehirnwindungen regt sich irgendwas, aber das ist so wie beim alten Mann, wo sich nochmal was, nee, lass mir
das. Das war ja angelehnt oder benannt nach dem ersten, glaube ich, Computer von Commodore, der Pad, irgendwie so. Aber anderes Thema, ich glaube, Commodore ist sicherlich eher nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast.
Ja.
Da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht länger mit beschäftigen. Wir sehen aber, wo die Reise hingeht für Commodore, aber auch für den Amiga und somit auch für Team 17.
Aber auch für Escom.
Auch für Escom. Ich habe meinen zweiten PC bei Escom gekauft.
Ich wollte gerade sagen, ich habe meinen ersten da gekauft, das hat nicht geholfen.
Nee.
Ich wollte meinen auch eigentlich bei Phobis kaufen, aber das, auch das hätte nicht geholfen.
Nee.
Gibt's alles nicht mehr. Egal, zurück zu Team 17. Wir gehen ins Jahr 1995 und da erschienen dann die beiden, wir haben es eben gerade erwähnt, verunglimpften Spiele Arcade Sports Pool und ATR. Es erschien aber auch Alien Breed 3D. Das war quasi so eine Art Doom-Klon im Alien Breed-Gewand, das für den Amiga nicht nur auf Disketten, sondern auch für das CD32 auf CD herauskam. Das wurde recht gut aufgenommen, nach den Videos, die ich gesehen habe, überraschenderweise für mich.
Ja, war vielleicht so dieser Doom-Hype so ein bisschen, sogar in deutschen Magazinen hat das so um die 90% bekommen.
Sogar von der Amiga Power gab es 91%, obwohl die sich so verkracht haben.
Bestimmt der Langzeitspielspaß.
Vielleicht.
Und wer sich jetzt fragt, wie die Amiga Power das Spiel testen konnte, wo sie doch keine Rezensionsexemplare mehr bekommen hatten. Jeder kann natürlich in den Laden gehen, sich ein Spiel kaufen und es dann testen. Was ich auch cool finde, denn sie hätten ja nach dem ganzen Eklat auch sagen können,
FU.
Macht ihr mal mit euren komischen Spielen da? Nee, sie haben sich dann scheinbar doch irgendwie dieses Spiel besorgt, wahrscheinlich sogar Geld bezahlt und es getestet und dann auch noch mit 91% bewertet.
Ja, aber darum soll es gar nicht gehen, denn 1995 ist noch ein anderes, viel wichtigeres Spiel erschienen. Worms kam Ende 95 auf dem Amiga raus und das war das erste Spiel, mit dem Team 17 zum ersten Mal so richtig großen Erfolg auf mehreren Plattformen hatte. Es gab das Spiel neben dem Amiga nämlich noch auf 12 weiteren Plattformen, 12. Darunter natürlich auf dem CD32, aber da gab es auch Ports für das Super Nintendo, für das Mega Drive, für DOS und sogar für den Game Boy. Und Tobi, wir waren, glaube ich, relativ überrascht, als wir das erste Mal, das ist aber schon ein bisschen länger her, dass wir das erfahren haben, als wir das erste Mal Amiga gehört haben, dass das originär ein Amiga-Spiel gewesen ist.
Genau, das war, als die Liste an Spielen für den Amiga Mini veröffentlicht wurde.
Stimmt.
Das ist ja mit dabei. Und da hatten wir uns, glaube ich, beide unabhängig voneinander gefragt und gewundert, Worms, Amiga? Ja, ist das näher so ein PC-Ding? Und das war es bei mir auch. Ich habe das auf dem Amiga gar nicht mitbekommen. Ist komplett an mir vorbeigezogen.
Ja, bei mir auch.
Ich habe es dann erst später, vielleicht war das sogar erst 1996 oder sowas, auf dem PC kennengelernt. Mhm. Zum allerersten Mal auf dem Amiga nie von gehört. Vielleicht hat man sich damals, es war ja auch wirklich schon auch in unserer Endphase vom Amiga, auch nicht mehr so mit neuen Spielen befasst, weiß ich nicht.
Naja, Ende 95 kam es raus. Ende 95 habe ich mir zumindest meinen ersten PC gekauft.
Ich hatte noch meinen Amiga.
Genau, du hattest noch deinen Amiga, aber du hast wahrscheinlich auch schon eher auf dem PC geschielt in der Zeit.
Ja, das
und
kann schon
auch
sein.
Für mich war es eher, ja, definitiv ein PC-Spiel. Mhm. Unseren gemeinsamen Kumpel Elmar, den haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt, der mit dem PC ohne Soundkarte, wo ich X-Wing mit Maus spielen musste und Dune 2 ohne Sprachausgabe spielen musste.
Schön PC-Speaker.
Ja, da habe ich auch das erste Mal Worms gespielt auf dem PC. Darum war das für mich immer ein PC-Spiel.
Ja, geht mir auch so. Ja, und wahrscheinlich gibt es auch nur wenige Spiele, die über einen so langen Zeitraum auf so vielen Systemen so erfolgreich waren.
Ja.
Und Worms war auch einfach ein Spiel mit einem großartigen Spielprinzip, vor allem wenn man das mit mehreren Leuten gespielt hat. Das war wirklich cool. Also so habe ich es auch kennengelernt. In so einer Dreier- oder Viererrunde haben wir das da gespielt. Das war wirklich witzig. Und für Team 17 war Worms auch im Prinzip so ein Rettungsanker, als es mit dem Amiga dann so nach und nach bergab ging. Denn durch den großen Erfolg, auch auf dem PC, hatten sich dann auch dort behauptet und konnten sich fortan auch auf PC-Spiele und Konsolenumsetzung konzentrieren.
Mhm.
Was natürlich in der Zeit total wichtig gewesen ist, ne?
Ja, und in den Jahren, da wurde das Ganze ja ordentlich ausgeschlachtet. Da wurde ein ganzes Franchise draus. Es gab Worms United, Worms The Director's Cut, Worms 2, Worms Armageddon. Es gab zu dieser Zeit bei Team 17, gab es überhaupt Releases ohne das Wort Worms im Titel?
Bestimmt, aber sagen wir mal kaum.
Mhm, okay. Das letzte Worms gab es übrigens erst vor 2 Jahren, 2023, für die PS4 bzw. PS5. Also fast 30 Jahre später.
Krass, ne?
Das ist echt krass.
Ja, finde ich auch. Kann man mal sehen, was das so für ein Impact gehabt hat. War aber auch ein relativ neuartiges Spielprinzip, muss man sagen, ne?
Ich war immer ein bisschen an Lemmings erinnert.
Ja, oder Ballerburg. Kennst du das noch?
Nee, das kenne ich gar nicht. Also namentlich kenne ich das, von dir, glaube ich. Mhm. Aber das habe ich nie gespielt. Das sagt mir nix.
Ja.
Ich wollte bei dir immer nur Mafia spielen.
Kommt auch nochmal dran irgendwann.
Aber ich habe jetzt gerade 23 erwähnt. Wir sind ja schon wieder viel zu weit vorgeprescht. Lass uns nochmal zurück. 23 Jahre, ne? Müssen wir nochmal zurück. In die 2000er.
Ja, und da wurde es für Team 17 allmählich ungemütlich. Denn der Markt, den sie da betreten hatten, der war natürlich um ein Vielfaches größer und die Konkurrenz stärker, als es noch in der gemütlichen Amiga-Nische der Fall gewesen ist. Und während man auf dem Amiga noch als Innovator gegolten hat, waren sie auf dem PC und dem Konsolenmarkt nur einer von sehr, sehr vielen. Und Worms war zwar ein Riesenerfolg, mit dem sie sich auch einen großen Namen machen konnten, klar, aber die Gaming-Landschaft damals, die hat sich ja um 360 Grad verändert. 3D-Spiele wurden allmählich Standard und das zeichnete sich ja auch schon so ein bisschen ab, schon in den 90ern auch, ne? Mario 64, Half-Life, Metal Gear Solid kam raus. 2D-Spiele, vor allem die beliebten Plattformer noch vom Amiga der frühen 90er, die waren ja veraltet, die wollte keiner mehr haben.
Ja.
Aber zum Glück hatte man ja im 3D-Bereich durch Alien Breed 3D auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und da war es natürlich auch nur konsequent, dass sie auch versucht haben, das Worms-Franchise in 3D umzusetzen.
Mhm.
Und das gelang ihnen dann auch mit Worms 3D 2003 und Worms 4 Mayhem 2005. Da haben sie dann diese Versuche auch in die Tat umgesetzt mit durchwachsenem Ergebnis. Ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast eben gesagt, es gelang ihnen, aber mit gelingen meinst du eher die Entwicklung eines Spiels.
Es gelang ihnen
nicht, dass das erfolgreich gewesen ist.
Es gelang ihnen, sie auf die Straße zu bringen,
ja.
Genau. Denn die Spielerschaft war nicht ganz so amused, die war eher gespalten. Es gab zwar Spieler, die die Neuerungen durchaus mochten. Ne?
Du sicherlich nicht.
Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung. Also 2003.
Du magst keine Neuerungen.
Ach so, ja. Nee, und 2003 war auch wirklich nicht die Phase, in der ich sehr viel Computer gespielt habe.
Egal, du magst nie Neuerungen.
Das stimmt nicht. Das stimmt so auch nicht. Das kann man so nicht sagen.
Ich kann das so sagen und ich sage es.
Es gab auf jeden Fall Spieler, die diese Neuerungen durchaus zu schätzen wussten. Die mochten das. Es gab aber auch die treue Fanbase, die nicht so richtig angetan war von dem trägen und komplizierten Gameplay, von der Handhabung. Das war irgendwie nix. Und das war für Team 17 deshalb ein Problem, weil sie kaum neue Franchises entwickelt haben und sich dadurch auch ziemlich stark von Worms abhängig gemacht hatten. Und wenn sie jetzt 2 Spiele rausgebracht haben, die eben nicht so gut ankamen, war das natürlich nicht gut. Es gab mittlerweile immer mehr Konsolen. PS2 kam raus, die Xbox kam raus, der GameCube war am Start. Und die haben zunehmend den Markt bestimmt und haben es Team 17 zusätzlich immer schwerer gemacht, sich da als im Vergleich immer noch kleines Studio durchzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Und in der Phase entstanden dann hauptsächlich weitere Worms-Inkarnationen. Darunter dann natürlich, Tobi, für dich auch ein Golfspiel.
Also wenn es Ninja-Golf gibt, dann natürlich auch ein Worms-Golfspiel.
Worms Crazy Golf. Aber auch an Lemmings-Portierungen, guck mal, ich habe es gerade schon verglichen, für die PlayStation wurde gearbeitet und 2009, da erschien sogar ein Larry-Spiel, Box Office Bust, das hat bei Moby Games 3,3, ist also wohl ziemlicher Murks gewesen, habe ich nicht gespielt.
Nee, kenne ich auch nicht.
Ja, also die goldenen Zeiten waren vorbei.
Erstmal schon. 2007 hatte man übrigens aufgrund von zu vielen Differenzen mit anderen Publishern, mit denen sie zusammengearbeitet haben, beschlossen, keine Spiele mehr extern veröffentlichen zu lassen, um wieder so ein bisschen mehr kreative Kontrolle in ihrem Schaffensprozess zu bekommen. Klingt erstmal gut, hatte aber natürlich den Nachteil, dass dadurch auch ein großer Teil finanzieller Sicherheit wegbrach. Ne? Kann man sich ja vorstellen, wenn man sich unabhängig machen möchte, schön und gut, aber ja, dann hat man auch Pech, wenn es nicht läuft.
Ja, aber irgendwann lief's dann wieder.
Ja.
Zumindest so langsam lief es wieder an. Ab 2003 gab es nämlich Steam und danach entstanden dann immer mehr digitale Gaming-Plattformen. Es gab Xbox Live, es gab das PlayStation Network und die revolutionierten so langsam die Spielebranche. Und das war vor allen Dingen für kleine Spieleentwickler. Team 17 gehörte da ja irgendwie auch so mit in diese Ecke, durchaus ein Segen, denn die konnten ohne große Publisher im Rücken Spiele in Eigenverantwortung veröffentlichen, auf diesen digitalen Plattformen. Und das führte zu einer regelrechten Welle von Indie-Spielen, bei der viele kleine unabhängige Entwickler mitunter tolle Spiele rausbrachten. Und gleichzeitig erlebten wir in diesem Zuge auch eine Retrowelle. 2D-Spiele und somit auch Plattformer hatten eine Renaissance. Da erschienen dann zum Beispiel Titel wie Braid, das war 2008, Super Meat Boy, 2010 habe ich gespielt, unglaublich schweres Spiel, Shovel Knights kam 2014, das sind jetzt alles keine Team 17 Spiele, aber kleine Spiele oder Spiele von kleinen Entwicklern, die groß geworden sind, die bekannt geworden sind. Und auch die ganz Großen erkannten, dass mit den Franchises aus den alten Zeiten wieder Geld zu machen ist. Nintendo brachte zum Beispiel Donkey Kong Country Returns.
Ja. Also plötzlich war das totgesagte Genre, was wir eben noch beerdigt haben, wieder da. Mhm. Durch diese Indie-Entwickler, die wieder auf diese Retrowelle aufgesprungen sind. Da war also wieder plötzlich Bewegung drin.
Genau. Und auch für Team 17 war das, wie gesagt, ein Segen. Denn mit dem Erfolg von Worms Reloaded von 2010, das von ihnen selbst via Steam veröffentlicht wurde, waren sie plötzlich wieder im Game.
Wer hätte das gedacht? Ist doch cool.
Auf jeden Fall.
Und auch intern hat sich in der Zeit einiges getan bei Team 17, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich Martin Brown und Debbie Bestwick die Leitung der Geschäfte so ein bisschen geteilt. Und 2010 hat Debbie dann Martin und Michael Robinson, über den haben wir am Anfang gesprochen, ausgekauft und wurde dann dadurch alleinige CEO von Team 17. Von der Mitarbeiterschaft im Unternehmen wurde sie allerdings immer so ein bisschen argwöhnisch beäugt. In der Eurogamer hatte man ihr so ein bisschen komische Führungsmethoden vorgeworfen. Sie hatte wohl in einigen Fällen darauf bestanden, dass Mitarbeiter trotz Krankheit weiterarbeiten sollten, soll regelmäßig den Vertragsdruck von externen Partnern direkt an die Angestellten weitergegeben haben. Es gab Mitarbeiter, die da unter Tränen Konferenzen verlassen haben sollen. Also so ganz, ganz hoch im Kurs stand die bei den Mitarbeitern nicht. Mhm. Mittlerweile ist sie aber auch von ihrem Posten als CEO zurückgetreten, der jetzt in der Nachfolge dann von Steve Bell besetzt wurde.
Ja, das ist schon krass. Das hört man ja immer wieder aus der Gaming-Branche. Also dass Deadlines knapp gesetzt sind, dass die Mitarbeiter einfach nicht gut behandelt werden. In den letzten Jahren ging ja sowas immer wieder durch die Presse, dass man jetzt sowas hier auch bei Team 17 lesen muss, wo auch noch eine Frau CEO ist, finde ich dann besonders schade. Ich will nicht in Klischees denken, aber das ist so Männerführungsstil, finde ich. Ja, komm mal krank zur Arbeit, was soll denn das?
Ja, ich habe mich da auch ein bisschen gewundert. Ich hatte Team 17 auch so ein bisschen als Wohlfühlunternehmen abgespeichert. Aber gut, weiß man jetzt auch nicht genau. Das, wie gesagt, ein Artikel in der Eurogamer, in dem es so gehießen hat, dass es so gewesen sein soll. Keine Ahnung, was da letztendlich dran gewesen ist. Aber ja, offenbar spielt da auch das Geschlecht keine Rolle. Und die war ja auch lange dabei, ne? Wenn man überlegt, ja. 90 eingestiegen, jetzt sind wir Anfang der 20er, über 30 Jahre im Unternehmen, ne?
Ja, das ist schon krass, auf jeden Fall. Und dann auf so einem Posten die ganze Zeit.
Aber wir sind jetzt schon wieder vorgeprescht, 2022.
Das ist irgendwie ein Schema in dieser Folge.
Naja, wir springen nochmal ein paar Jahre zurück, nämlich ins Jahr 2013. Da hat dann Team 17 ja den logischen, konsequenten Schritt gemacht im Zeitalter des digitalen Spiele-Publishings. Und sie haben Team 17 Digital gegründet, wodurch sie dann auch selbst Teil des immer noch anhaltenden Indie-Booms wurden und quasi auch so ein bisschen zu ihren alten Wurzeln zurückgekehrt waren.
Das ist nett.
Und diese Welle wollte auch einfach nicht abreißen. Es kamen Spiele wie Minecraft 2009 schon, ne? Oder Undertale 2015. Mhm. Springen da jetzt ein bisschen in den Jahren. Aber alles anfangs kleine Studios, die bewiesen haben, dass sie sehr, sehr große Hits landen konnten. Also Minecraft brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Ja, das ist ein Typ gewesen, ne? Der es gemacht hat im Ursprung.
Ganz, ganz verrückt. Und aus dieser Indie-Welle entstand dann quasi ja auch so ein ganz neues Genre, gar nicht unbedingt im Sinne einer neuen Art von Spiel, sondern es war ja eher so ein Vibe, so eine Stimmung, die diese Strömung auch ein bisschen ausgemacht hat. Mhm. Es gab viele Sachen, die wirkten dann plötzlich wieder neu und frisch oder zumindest aufgemöbelt, ohne dabei so ganz auf die Referenzen an alte Zeiten zu verzichten. Es kam Overcooked 2016 raus von Team 17 oder Cuphead 2017, nicht von Team 17, aber auch so ein klassisches Plattformerspiel in einem modernen Gewand, was einfach wieder Bock gemacht hat.
Wobei das so modern gar nicht aussieht. Das sieht aus wie ein Zeichentrickfilm aus den 30ern. Cuphead ist wirklich krass optisch.
Ja, aber es spielt ja so ein bisschen mit dem Geist der Jump'n'Runs aus den 90ern.
Ja, auf jeden Fall.
Im neuen Gewand, klar, es hat dann noch diesen Anstrich aus den 20er, 30er Jahren. War ja auch extrem beliebt. Woran ja auch die immer größer werdende Streaming-Szene nicht ganz unschuldig ist. Spiele wurden plötzlich gestreamt, live gespielt, man konnte zugucken. Das war jetzt eine weitere Plattform, auf dem Vertrieb gemacht werden konnte, ne? Wo man Marketing machen konnte. Gab's bis dahin ja auch noch gar nicht.
Ja, plötzlich gab's nicht nur Let's Plays, die gab's ja vorher auch schon. Plötzlich gab es Twitch.
Du konntest live
zugucken und konntest mit den Leuten teilweise ja auch kommunizieren, während sie gespielt haben.
Ja, auf jeden Fall ganz neue Kanäle, die da plötzlich entstanden sind, durch die Spiele populär werden konnten. Und Team 17 hat das alles wie damals ja auch schon längst verstanden und hat sich dann auch selber zu einem ja wichtigen und vielleicht sogar führenden Indie-Publisher entwickelt. 2015 erschienen dann The Escapists, das besagte Overcooked ein Jahr später. Und das waren so Spiele, die perfekt in dieses, in Anführungszeichen, Genre oder in diese Strömung beziehungsweise diese Zeit gepasst haben. Also die Voraussetzungen für die Zukunft von Team 17 waren anscheinend wieder mal ganz gut. So gut, dass sie dann 2018 mit ihrem Unternehmen sogar an die Londoner Börse gehen konnten.
Ach guck.
Was zumindest unserer Freundin Debbie Bestwick durch den Verkauf der Hälfte ihrer Anteile mal eben 50 Millionen Pfund eingebracht hat.
Ja, da kann man sich mit zur Ruhe setzen, nachdem man 30 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat. Geht mit 50 Millionen, ja, da kann man machen. Aber trotzdem, jeder Hype hat auch mal ein Ende. Und so leider auch der Indie-Hype, der Team 17 doch gerade eben noch so eine rosige Zukunft vorausgesagt hatte. Aber, ja, wie das eben so ist, ein Boom, der führt auch schnell zur Übersättigung. Steam wurde mit immer neuen, immer mehr Indie-Spielen überflutet. Der Erfolg war dadurch irgendwann einfach nicht mehr garantiert. Und ähnlich wie um die Jahrtausendwende 20 Jahre vorher, da entwickelten sich einfach neue Trends. Live-as-a-Service-Games, Battle Royales wie Fortnite zum Beispiel dominierten mittlerweile den Markt. Und klassische Indie-Games wie Plattformer oder auch Pixelspiele verloren, naja, zumindest in Teilen wieder an Bedeutung.
Ja, mal abgesehen von so einer kleinen Nische, ne? Aber ich glaube, so eine ganz breite Masse, vor allem die jungen Spieler, die nicht mehr anknüpfen kann an alte Zeiten, die ist da raus.
Ja, und so musste Team 17 sich schon wieder anpassen, aber die waren ja irgendwie auch daran gewöhnt. Und da war es auch nur konsequent, dass man in dieser schon wieder schwierigen Phase schon wieder zu ihrer altbewährten, ich hätte jetzt fast Geheimwaffe gesagt, Worms greift. Und so erschien dann 2020 Worms Rumble. Und mit dem hatten sie sich erhofft, im Battle-Royale-Genre Fuß fassen zu können. Leider floppte der Versuch finanziell. Die Zielgruppe, die hatte sich inzwischen komplett verändert. Der Name Worms, der reichte nicht mehr aus, um junge Spieler anzusprechen. Die kannten das einfach nicht. Außerdem gab es im Battle-Royale-Genre bedeutend bessere Alternativen, etabliertere Titel, ausgereiftere Mechaniken. Und auch der Markt ist halt schnell übersättigt gewesen, weil auch da jeder auf den Zug aufspringen wollte. Jeder bringt nochmal ein Battle Royale, jeder bringt nochmal irgendwie Games as a Service. Die haben sich ein bisschen verzettelt.
Warum zu Worms Rumble greifen, wenn ich Fortnite spielen kann, ne? Das erklär mal einem 12-Jährigen.
Ja, richtig, richtig.
Tja, und mittlerweile sind wir auch fast in der Gegenwart angekommen. Also 2022 hat man dann nochmal den Versuch unternommen, so ins Simulation-Genre einzusteigen und hat für schlappe 100 Millionen Astragon Entertainment gekauft, also diesen deutschen Entwickler, der diese ganzen Simulationen gemacht hat. Wie Bussimulator, Bausimulator, Feuerwehrsimulator und so weiter.
Die ganzen geilen Spiele.
Die ganzen geilen Spiele.
Die müssten wir eigentlich mal alle besprechen.
Unbedingt, unbedingt. Ja. Naja, und ihre Indie-Spiele verkaufen sich aktuell, zumindest Stand 2023, weiterhin schlecht oder sogar immer schlechter. Es wurden Mitarbeiter entlassen, tja, wodurch Team 17 heute mal wieder vor neuen Herausforderungen steht. Tja, und da stehen wir jetzt mit Team 17 oder Team 17.
Ich habe die Folge über die meiste Zeit, glaube ich, Team 17 gesagt.
Ich auch. Ich glaube, es ist mir einmal passiert, aber das schneiden wir dann heraus.
Du alter Fox!
Was meinst du denn? Schaffen sie es nochmal, sich neu zu erfinden, sich nochmal anzupassen? Oder war es das?
Ich glaube nicht, dass es das war. Ich bin nicht so drin bei Team 17, aber, oder sagen wir anders, es ist weniger so, dass ich es glaube, als vielmehr, dass ich es ihnen wünschen würde. Wenn mit Debbie, die ist ja nicht mehr da, aber da eine CEO gewesen ist, die ihre Mitarbeiter vielleicht nicht ganz toll behandelt hat, auch wenn die damals die Amiga Power verklagt haben wegen zu schlechter Reviews, was ich halt total affig finde, ist das unsympathisch. Aber die sind so lange dabei und die haben mir in der damaligen Zeit ein paar echt tolle Spiele beschert und ein paar wirklich tolle Erinnerungen. Und außerdem ist das Logo auch so cool, dass ich denke...
War. Das, also vielleicht steht das aktuelle Logo auch so ein bisschen stellvertretend dafür, wie es um Team 17 auch grundsätzlich so steht.
Naja, aber trotzdem gönne ich es ihnen, dass sie es nochmal irgendwie schaffen und nochmal einen Hit, einen kleinen oder auch einen großen Hit landen. Vielleicht bringen sie das nächste Minecraft oder das nächste Fortnite oder das nächste whatever. Hm. Und du, Tobi, was meinst du?
Tja, mir geht's da ein bisschen wie dir. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber ich würde es ihnen definitiv gönnen. Die gehören ja doch dann irgendwie schon so ein bisschen zu meiner Jugend, zu unserer Kindheit. Umso mehr freue ich mich ja auch, dass es sie überhaupt immer noch gibt. Mhm. Und ich würde es ihnen daher auch wünschen, dass es sie auch noch weiterhin gibt. Bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Allzweckwaffe Worms müssen sie langsam an die Seite legen. Ich glaube, das ist es nicht mehr. Bin ich mir sehr unsicher. Also sie haben ja wirklich versucht, mit der Marke so ziemlich jeden Trend mitzumachen, was meistens in die Hose ging, mal von der Urfassung abgesehen und dem, was dann noch so in dem späten 90ern, Anfang 2000er passierte. Und das liegt, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, teilweise daran, dass die junge Spielerschaft mit der Marke, mit dem Franchise einfach nichts mehr anfangen kann. Und da bin ich nicht sicher, ob man damit nochmal jemanden abholen kann. Vielleicht müssen sie wirklich etwas Neues erfinden. Da waren sie ja eigentlich immer gut drin, Franchises erschaffen, Trends erkennen, aufzuspüren, sich irgendwie, ja, nochmal neu zu erfinden. Vielleicht braucht es mal wieder einen neuen Charakter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde es ihnen auf jeden Fall auch wünschen. Vielleicht kehren sie ja zurück zu ihrem alten Logo, das würde ich mir auch wünschen. Sieht wirklich grauenvoll aus, sieht aus wie so ein generisches Logo von jedem zweiten Handyspiel irgendwie. Ganz, ganz furchtbar. Vielleicht fängt man damit mal an. Schauen wir mal. Nee, keine Ahnung. Und Martin Brown auch nicht mehr da, als, ich habe ihn vorhin so ein bisschen Mastermind genannt, vielleicht war das gar nicht so falsch. Ich bin gespannt.
Vielleicht tun sie sich ja auch mit irgendwem zusammen. Also, keine Ahnung, die haben ja ein paar Franchises, die sind jetzt nicht ganz groß, okay. Aber, keine Ahnung, wenn sie sich mit .emu oder, wen gibt's denn dann noch, so gute Leute, die zum Beispiel zuletzt das Turtles-Spiel gemacht haben, oder solche Leute wie dem Bitmap Bureau, die jetzt ja an diesem Terminator-Spiel arbeiten, diesem 2D-Terminator-Spiel, was gepixelt ist. Wenn die sich mit solchen Leuten zusammentun und sagen würden, hey, macht uns doch mal ein neues Alien Breed oder macht uns doch mal ein neues Body Blows. Das muss natürlich gut sein. Bei Body Blows könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie sagen würden, okay, machen wir Body Blows Street. Wir machen so einen Brawler daraus.
Hm, ja.
Kein One-on-One-Fighting-Game. Nimmst du dir so 3-4 Charaktere, die du dann spielen kannst in dem Spiel. Und dann hast du nochmal irgendwie so ein kleines Indie-Spiel. Ja, es wäre natürlich nur ein Indie-Spiel, aber diese Dinger sind ja auch nicht unendlich teuer zu entwickeln und vielleicht machen die damit ein bisschen Kohle, bisschen Reputation, schönes Pixel-Art-Game und vielleicht wird's ein Geheimtipp und vielleicht kommen sie damit wieder so ein bisschen in so eine Ecke, werden wieder ein bisschen bekannter, beziehungsweise die Franchises werden wieder ein bisschen bekannter, sind wieder auf dem Radar von Leuten.
Mhm.
Oh, da kommt ein Spiel, das heißt Alien Breed. Kenne ich ja überhaupt nicht. Wobei Alien Breed gab's ja in den Nullerjahren, in der Xbox 360, PS3 Ära, gab's mal Remakes oder irgendwie Neuauflagen von Alien Breed, die aber auch anders aussahen. Also es war spielprinzipmäßig das gleiche, aber mit moderner Grafik, damals moderner Grafik. Ich fände es halt geil, wenn sie es schön pixeln würden.
Ja.
Stehe ich eh drauf.
Ich könnte mir bei Alien Breed aber auch tatsächlich einen guten Shooter vorstellen.
3D?
Ja. Schon könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass die Storyline und das Setting und so weiter durchaus das Zeug dazu hätten.
Aber bei einem 3D-Shooter, das ist ja erstmal viel aufwendiger, der muss viel besser gemacht sein und du hast viel mehr Konkurrenz. Wie viele Spiele gibt's denn wie Alien Breed, so ein Gauntlet-Klon? Wie viele gibt's denn da? Also gut, vielleicht gibt's ja auch ganz viele, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt auf der Xbox bin, gefühlt gibt's da nicht viel. 3D-Shooter gibt's wie Sand am Meer. Ein schön gepixeltes neues Alien Breed würde ich ganz persönlich feiern. Aber gut, ich kenne ja auch noch Worms. Hm. Ich bin ja nicht die junge Generation.
Hm.
Keine Ahnung, vielleicht fänden die das auch total langweilig.
Ja, ist ein Spagat irgendwie, ne? Also ich glaube, man kann entweder in seiner Nische bleiben und darin weiterhin gut sein.
Mhm.
Und das haben sie ja bewiesen, dass sie das können. So ein bisschen natürlich von dem, ja, von dem Geist der alten Zeit leben, von dem Namen aus alten Zeiten auch Leute wie uns abholen oder roundabout plus minus 5 Jahre. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich fand auch die Idee mit so neuen Indie-Entwicklern wie Bitmap Bureau zum Beispiel, finde ich auch spannend. Gerade die Franchises, ja, wie du gerade gesagt hast, die geben das ja schon so ein bisschen her.
Ja, die sollen sich einfach an Leute wenden, die Erfahrung haben, dass die vielleicht auch sagen, hey, macht uns mal ein gutes Super Frog. Macht uns nicht ein neues Super Frog, macht uns mal ein gutes Super Frog.
Mhm.
So, wir geben diese IP her. Auch die ist nicht super groß, aber mein Gott, probieren. Also immer nur Worms, 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 weiß ich nicht.
Nee, das ist es definitiv nicht. Das glaube ich ganz bestimmt. Ja, wir werden sehen, ob es da jemanden gibt, der ein ähnliches Gespür hat wie Martin Brown.
Aber die ganzen Spiele. Tobi, Top 3. Ich glaube, das interessiert unsere Hörer. Vielleicht. Und wenn nicht, mich interessiert's. Deine Top 3 Team 17 Spiele. Jetzt mal so aus der Hüfte geschossen. Komm.
Ich glaube, ich würde auf Platz 3 tatsächlich Super Frog setzen.
Mhm.
Auf Platz 2 sehe ich Body Blows. Auf Platz 1 sehe ich Alien Breed.
Mhm, okay.
Bei dir?
Ich fange auch mal hinten an. Platz 3. Ohne mir jetzt die Spielografie da nochmal anzugucken. Vielleicht vergesse ich auch irgendwas.
Es geht ja um Spiele, die du kennst.
Ich packe Body Blows mal auf die 3.
Mhm.
Auch wenn es als Fighting Game nur so lala ist, aber ich verbinde was damit. Ich habe es gern nochmal für die Folge gespielt, die wir gemacht haben. Übrigens Folge 106, hört da mal rein. Und es war auf dem Amiga damals schon ganz geil. Ich würde auf Platz 2 Worms packen. Mhm. Ich habe zwar keine große Erinnerung an dieses Spiel, also schon, aber ich habe es ja nie selber gehabt.
Mhm.
Ich habe damals noch keinen PC gehabt. Und irgendwie ist es dann an mir vorbeigegangen. Ich habe dann andere Spiele gespielt auf dem PC. Aber trotzdem war Worms ein gutes Spiel. Ist Worms ein gutes Spiel. Das kannst du heute auch immer noch super spielen. Darum würde ich Worms auf die 2 packen und auf die 1, ja, ganz klar die Alien Breed Reihe.
Mhm.
Ich müsste sie tatsächlich nochmal alle spielen, um sagen zu können, welches ich wirklich auf die 1 packen würde. So gefühlt Teil 2. So, und nach den Top 3 muss eigentlich nichts mehr kommen. Damit haben wir es doch mal wieder, oder Tobi? Jetzt bleibt uns nur noch eins übrig.
Genau, nämlich unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu danken, dass sie es so lange mit uns durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen, beispielsweise mit einer netten Bewertung auf Spotify. Das haben in diesem Jahr schon mehr Menschen getan als, ich glaube, in den letzten 4 oder 5 Jahren zuvor.
Ja, das muss man leider sagen. Nein, leider in Anführungsstrichen. Wir freuen uns ja tierisch.
Also macht es wie kontextbewusst, wie Plata 1278 oder auch wie der Sprachschullehrer und lasst uns da oder auf Spotify eine nette Bewertung da. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar hinterlassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder ihr könnt in unsere DMs sliden.
Oh ja, sliden ist immer gut.
Auf Twitter, auf Blue Sky, auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich glaube, das ist ja eigentlich die angemessene Spielwiese für Männer mittleren Alters.
Wieso Männer?
Für Boys, für die Boys. Nein, egal.
Also ich bin nie auf Facebook.
Ich eigentlich auch relativ selten. Aber trotzdem, wenn ihr mögt, schreibt uns auch dort. Oder...
Oder Sebo, Grüße gehen raus an den Babygebeutelten, der liebt es ja, mit Geld beworfen zu werden. Und wir anderen finden das auch nicht so schlimm. Es darf auch Hartgeld sein, ist schon okay. Bei Steady könnt ihr ein Abo abschließen, das kostet nur 3 € im Monat. Oder bei Ko-fi könnt ihr uns auch ein Trinkgeld dalassen. Da freuen wir uns tierisch drüber, weil unser großes Ziel dieses Jahr ist, mit dem Podcast keine Miesen mehr zu machen. Helft uns dabei, da würden wir uns wirklich sehr, sehr doll drüber freuen.
Genau, es gibt Podcasts, die möchten die Weltherrschaft. Anderen reicht es, aus den Miesen rauszukommen.
Ja, das wäre doch erstmal ein Anfang. Danach können wir über die Weltherrschaft nachdenken.
Ja, müssen wir uns mit Steph Forever abstimmen, aber...
Ja, vielleicht lassen wir uns irgendwie die Schweiz oder so...
Ja, mal gucken. Es wird schon, wir werden uns da schon einigen.
Ja, bestimmt.
Also, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, und dann zitieren wir noch einmal schnell Philippe.
Genau, und der sagt meistens...
Bleibt am Drücker. Ha! Hätten wir es geprobt.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Welcome to InTech Systems.